Ich habe gedacht, als ich da René so jauchzen hörte während des Lobpreises, ungefähr so muss es auch am Pfingsttag in Jerusalem gewesen sein, dass die Umstehenden gedacht haben, spinnen die eigentlich? Aber ich denke, das ist etwas, was der Heilige Geist bewirkt, Freude und Begeisterung. Ich denke, die wenigsten Nicht-Christen in unserer Welt wissen, was eigentlich Pfingsten ist. Weihnachten, ja, ein bisschen vielleicht noch eine Ahnung, und Karfreitag, Ostern wird es dann schon schwierig, und beim Pfingsten ist dann der Saft ganz raus. Wir haben, was ist eigentlich Pfingsten? Das Wort kommt ja, das weiß nicht, ob ihr das wisst, aus dem Griechischen. 50 heißt auf Griechisch Pentekoste. Und daraus hat sich unser Pfingsten entwickelt, aus dem griechischen Wort für 50. Warum 50? 40 Tage nach Ostern lesen wir, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Und 10 Tage später, 40 plus 10, war dann eben der Pfingsttag. Und wir dürfen Pfingsten nicht unterschätzen. Mir ist da etwas aufgegangen, ich weiß nicht, ob ich das schon jemals so in der Deutlichkeit gesehen habe. Ihr wisst ja, die ersten beiden Kapitel der Bibel, die zeigen uns, wie Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Und die letzten beiden Kapitel zeigen uns, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Und dazwischen sind 1185 Kapitel, die uns sagen, warum es nötig war, sein wird, einen neuen Himmel zu schaffen und wie, welche Strategie Gott da eigentlich verfolgt. Das ist so eine Kurzzusammenfassung der Bibel. Der Startpunkt für den neuen Himmel und die neue Erde, das war einerseits mal an Ostern. Da ist Jesus von den Toten auferstanden. Und zwar leibhaftig. Er hat einen neuen Leib bekommen, der war ein bisschen speziell. Wie wir das lesen, er konnte gewisse Dinge tun, die wir sonst nicht so können. Er konnte plötzlich da sein und dann wieder weg. Aber er muss irgendwie materiell gewesen sein. Er hat nämlich gegessen. Die Leute, die Jünger haben ja gedacht, das sei ein Geist. Der sagte, nein, ich bin kein Geist. Gebt mir etwas zu essen. Der hat vor ihnen gegessen. Und eine Woche nach Ostern, Thomas war ja an Ostern nicht dabei, und er hat gesagt, ich glaube es nicht, es sei denn, ich kann meine Hände in seine Wundmale und in seine Seite, die verletzt war durch einen Schlanzenstich, legen. Und eine Woche nach Ostern erscheint Jesus wieder und Thomas ist dabei. Wir lesen nicht, dass er Jesus berührt hat, aber für ihn war es klar, er ist tatsächlich auferstanden. Er lebt, er ist wieder da. Und die Auferstehung Jesu, sagt uns der Römerbrief, die garantiert auch, dass alle die, die Jesus Christus nachfolgen, auch einmal auferstehen werden. Da heißt es nämlich Römer 8, Vers 11, nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, Paulus schreibt das nicht an alle Menschen, er schreibt das an Christen, an Jesus-Nachfolger, so ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Jesus wird als der Erstling aus den Toten bezeichnet. Also der Erste, der die einmal einen neuen Leib bekommen werden. Dazwischen sind jetzt ja, schon um die 2000 Jahre gegangen. Wir haben einen neuen Leib noch nicht bekommen. Diejenigen, die im Glauben gestorben sind, haben auch noch keinen neuen Leib. Wir wissen aus der Bibel, dass das geschehen wird, wenn Jesus wiederkommen wird. Da heißt es in 1. Thessalonicher 4, dass die Toten, die gläubig Verstorbenen, zuerst auferweckt werden, einen neuen Leib bekommen. Und diejenigen, die dann noch leben, die werden verwandelt werden, werden einen neuen Leib bekommen, ohne dass der alte sterben muss. Und dieser neue Leib, der wird, so denke ich, irgendwie materiell sein, nicht irgendwie so geistig. Also an Ostern hat das eigentlich angefangen, diese neue Schöpfung, dass Jesus einen neuen Leib bekommen hat. Und der zweite Startpunkt, der geschah an Pfingsten. Die Jünger hatten zwar noch keinen neuen Leib, sie waren ja auch noch nicht gestorben, aber im Gegensatz zu Jesus brauchten die Jünger, braucht jeder Mensch einen neuen Geist. Wir lesen davon in Psalm 51, Vers 12, wo David betet: Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Ein Mensch, jeder Mensch, wenn er mit Gott in Beziehung treten will, braucht ein neues Herz, er braucht einen neuen Geist. Schauen wir einmal die Jünger vor Pfingsten und die Jünger nach Pfingsten an. Vor Pfingsten, da lesen wir in den Evangelien und stellen fest, also so vorbildhaft haben sie sich in keiner Weise verhalten. Immer wieder merken wir den Unglauben der Jünger. Da sind viele Leute versammelt, Tausende, und die sollten etwas zu essen haben. Und Jesus sagt zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen? Und die Jünger sagen: Entschuldigung, woher sollen wir das Brot schaffen für so viele Menschen? Und Jesus hat ja dann diese Menschen genährt aus manchmal wenigen Brot und wenig Fischen. Also die Jünger waren eigentlich voll Unglaube. Und Jesus musste sie tadeln, sehr oft tadeln. Das ist ein Grund, weshalb ich glaube, dass die Evangelien wahr sind. Weil sie nicht ein Bild zeigen. Die Evangelien wurden ja mindestens im Fall von Johannes und Matthäus von Jesus-Jüngern geschrieben, weil sie nicht ein Bild zeigen, wie sie gerne gewesen wären, sondern wie sie wirklich waren. Deshalb glaube ich, dass die Evangelien wahr sind. Und der Höhepunkt kam ja nachher an Karfreitag. Die Jünger Jesu verlassen ihn, bis auf zwei, Johannes und Petrus. Aber einer davon, derjenige, der immer, Entschuldigung, die größte Schnorre hatte, mindestens so wird er ein bisschen dargestellt in den Evangelien. Petrus war wie irgendwie der Sprecher, der verleugnet Jesus und sagt dreimal: Keine Ahnung, wer der ist, ich kenne den nicht. So sind die Jünger Jesu vor Pfingsten. Und sie verstecken sich ängstlich nachher am Karfreitag. Eben, die meisten sind geflohen. Die Auferstehung ändert nachher manches. Jesus lehrt dann, so lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 3, während 40 Tagen bis zu seiner Himmelfahrt sie über das Reich Gottes. Er muss ihnen immer wieder da und dort erschienen sein. Es ist nicht viel berichtet, wir wissen nur die Erscheinung eben am Sonntag nach Ostern, da wo Thomas zum Glauben kam, und dann die Jünger am See Genezareth. Aber so viel lesen wir nicht, wir wissen nur aus der Apostelgeschichte, aus einem Vers, er muss ihnen immer wieder erschienen sein und hat sie darüber gelehrt, was es heißt, wenn Gott König ist, wenn Gott der Herr ist, und was auf sie einmal wartet. Er hat ihnen den Auftrag gegeben, in Jerusalem zu bleiben an Himmelfahrt, bis die Kraft des Heiligen Geistes auf sie kommt. Und das hat sich dann eben an Pfingsten erfüllt. Und die Jünger begannen ihren Predigtdienst, zuerst auf eine ganz spektakuläre Art und Weise. Sie konnten nämlich in Sprachen sprechen, die sie nicht gelernt haben. Ach, wenn mir das mit dem Russischen auch so passieren würde, das wäre doch so praktisch. Sie waren so erfüllt mit dem Heiligen Geist, und das hat in ihnen ein Lob bewirkt, weil sie haben eigentlich Gott gelobt. Die Umstehenden sagen: Wir hören sie von den großen Taten Gottes reden in unserer Sprache, die sie offenbar nicht gelernt haben. Die Jünger nach Pfingsten waren wie umgekehrt die Händchen. Da begegnen uns plötzlich Jünger auf eine ganz andere Art und Weise. Wir lesen eben am Pfingsttag, wie da Petrus, wieder quasi der Sprecher, gepredigt hat. Und wir lesen nachher einmal, dass sie gefangen genommen wurden, die Jünger, weil sie von Jesus weiterhin predigten und viele Christen wurden. Das war den damaligen Behörden einfach ein Dorn im Auge. Sie kamen ins Gefängnis, sperrten sie über Nacht ein, kamen dann zum Verhör. Und Petrus und Johannes, die sprechen so ganz frei von der Leber weg. Und da lesen wir, dass diejenigen, die sie verhört haben, richtig erstaunt waren. Apostelgeschichte 4, Vers 13, die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machten großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates. Das war so quasi das Gericht. Zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Also die haben gestaunt, wie die hinstehen können mit einem Mut, mit einer Unerschrockenheit und sich verteidigen können. Das ist nach Pfingsten. Was ist da eigentlich an Pfingsten passiert? 2. Korinther 5, Vers 17, das ist der fettgedruckte Vers auf dem Blatt, den wir haben. Das ist eigentlich der Vers, den ich ins Zentrum stellen möchte. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das ist das, was eigentlich am Pfingsten passiert ist. Da hat eine neue Schöpfung begonnen. Da hat die neue Schöpfung, auf die wir noch warten, wenn einmal Jesus wiedergekommen sein wird, wenn alles neu wird, aber da hat etwas neu begonnen im Leben von Menschen, die Jesus Christus nachgefolgt sind, die den Heiligen Geist bekommen haben. Schauen wir den ein bisschen im Zusammenhang an. Vers 11 schreibt Paulus, ihr könnt wieder das Blatt nehmen, wir wissen also, wie wichtig es ist, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben, vor dem wir einmal Rechenschaft ablegen müssen. Deshalb bemühen wir uns, Menschen von seiner Botschaft zu überzeugen. Im Kapitel vorher oder in den Versen vorher schreibt er, dass er den Auftrag hat, das Evangelium zu verkündigen, dass er einen ungeheuren Schatz in sich trägt, aber dieser Schatz ist in einem zerbrechlichen Gefäß und damit meint er den Körper. Und er kommt auf die Auferstehung zu reden und er sagt, einmal kommt der Tag, wo wir Rechenschaft ablegen müssen vor Gott über das, was wir mit unserem Leben gemacht haben. Und Paulus sagt dann, und weil wir wissen, dass wir einmal gerichtet werden müssen, deshalb bemühen wir uns, Menschen von seiner Botschaft zu überzeugen. Das ist eine seiner Motivationen, das Evangelium zu predigen. Er weiß, ich muss einmal Rechenschaft ablegen. Und Vers 14, ich habe der Länge der Predigt wegen die Verse 12 und 13 ausgelassen, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Er sagt also, was uns antreibt, das Evangelium weiterzugeben, ist die Liebe, die er erfahren hat von Jesus Christus. Man kann diesen Vers, die Liebe von Christus, auf verschiedene Art und Weise verstehen. Es kann auch sein, aus Liebe zu Jesus predige ich das Evangelium. Oder eben, weil ich Jesu Liebe erfahren habe. Deshalb gebe ich das Evangelium weiter. Und das Evangelium weitergeben, das wissen wir, das machen die wenigsten mit links. Oder es braucht immer wieder eine Überwindung, ein Suchen. Wie komme ich mit jemandem über den Glauben ins Gespräch? Aber er sagt dann, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind sie alle gestorben. Und er will, Vers 15, und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Also gestorben sein mit Jesus. Römer 6 lesen wir davon, dass wir in der Taufe, in den Tod Jesu getauft sind. Da ist das alte Leben ohne Jesus ist vorbei. Das alte Leben, wo Jesus höchstens so einen Randplatz hatte, ist vorbei. Es hat ein neues Leben begonnen. Und was ist ein Kennzeichen dieses neuen Lebens? Nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für uns gestorben ist, der für uns auferweckt worden ist. Das ist der Kernpunkt quasi dessen, was es bedeutet, gestorben sein mit Jesus. Das alte Leben ist vorbei, ich lebe für Jesus und für seine Sache. Dann Vers 16, das ist ein bisschen ein schwieriger Vers, da merke ich auch bei den Kommentatoren, dass es schwierig ist, den zu erklären. Wahrscheinlich ist es so gemeint. Das heißt, dort daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt, heute tun wir das nicht mehr. Ich denke, dass Paulus da sagen will, wenn ein Mensch Christ geworden ist, dann ist etwas neu geworden, eben der nächste Vers zeigt uns das, und da sollten wir diesen Mensch nicht mehr so beurteilen nach dem, was er früher war. Da ist etwas neu geworden. Ich denke, manchmal begegnen uns ja Christen und manchmal gehören wir selbst dazu, dass wir nicht Reklame machen für Gott. Und manchmal gibt es Christen, die machen noch weniger Reklame als ich. Und andere gibt es, die machen mehr Reklame als ich. Und ich glaube, dass wir einfach berücksichtigen müssen, es ist ein Unterschied, ob jemand als Kind schon die Wahrheit der Schrift kennengelernt hat, wie hier alle unsere Kinder, oder ob jemand ganz aus der Gottesferne Christ geworden ist. Und da sehen wir wissen manchmal, bei den Menschen, denen wir denken, die machen jetzt wirklich keine gute Falle für Gott, da schämen wir uns fast, müssen wir uns fragen, wie wäre der Mensch wohl ohne Christus? Wäre vielleicht noch viel schlimmer. Und ich denke, das will Paulus hier sagen, wir wollen nicht einfach nach rein menschlichen Maßstäben einen Menschen beurteilen. Er hat sogar Christus ja früher aus seiner Sicht beurteilt als Irrlehrer, als Verführer. Und er hat gemerkt, ich habe mich geirrt. Und so können wir uns auch schnell bei Menschen irren. Und dann kommt eben dieser Vers 17. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das Alte, wo Jesus höchstens Randfigur war in unserem Leben, ist vorbei. Das alte Leben ist vorbei. Pfingsten, das ist der Beginn der neuen Schöpfung. Von der wir dann in Offenbarung 21 und 22 lesen, wie es einmal vollendet sein wird. Irgend in einem Lied hat es auch von der Vollendung geheißen. Wir sind noch nicht vollendet, wir sind noch nicht dort, wo wir sein sollen, aber die neue Schöpfung hat an Pfingsten begonnen. Der Heilige Geist war im Alten Testament auch schon auf Einzelpersonen, auf Königen, auf Priestern, auf Propheten, David, so sagt es Jesus selbst, hat durch den Heiligen Geist geleitet, seine Psalmen geschrieben. Deshalb glauben wir, dass sie inspiriert sind, dass es nicht einfach Gedanken und Worte von David sind, sondern da steht der Heilige Geist dahinter. Das war im Alten Testament also schon so. Im Alten Testament war der Heilige Geist auch da, aber seit Pfingsten kommt der Heilige Geist auf alle, die ihm nachfolgen, die ihm von Herzen nachfolgen, die sich haben versöhnen lassen mit Gott. Davon sprechen ja jetzt die nächsten Verse. Vers 18, das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Er sagt also, durch Christus sind wir versöhnt mit Gott. Es gibt nur einen Zugang zu Gott und das ist Jesus Christus. Es gibt nicht tausend Wege zu Gott. Es gibt nur einen. Und wenn man das uns Christen manchmal irgendwie vorwirft, dass wir so exklusiv sind, dann müssen wir sagen, ja, Entschuldigung, wir sind Christen, wir berufen uns auf das Wort Jesu. Und er hat halt leider selber gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater durch Jesus, durch mich, außer durch mich. Also, wenn wir Christen sein wollen, dann berufen wir uns auf das Wort Jesu. Und Jesus hat das gesagt. Jesus hat gesagt, es gibt nur einen Weg. Nicht wir sagen das. Jesus hat es gesagt. Und wir können nicht Christen sein, ohne das auch zu vertreten und zu sagen, was Jesus selbst gesagt hat. Er hat uns mit Gott versöhnt. Er hat die Verbindung, die unterbrochene Verbindung zwischen uns Menschen und Gott wiederhergestellt. Vers 19, ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Aha, das heißt also Versöhnung. Gott rechnet uns unsere Sünden, unsere Verfehlungen nicht an. Und dann wieder Paulus, und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkündigen. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Ich wünschte mir, ich hoffe, dass heute Morgen diesen Ruf, Menschen da sind, die diesen Ruf von Gott hören, wenn sie ihn nicht schon gehört haben. Gott ruft uns zur Umkehr an. Wir bitten im Namen von Christus, sagt Paulus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Gott bietet uns an Versöhnung. Und wie hat er das gemacht? Vers 21, den, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Er hat alle unsere Sünde auf Jesus geladen, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Niemand kann mit seinem guten Leben vor Gott bestehen. Und der Beste und der Frömmste nicht. Mutter Teresa kann es nicht, konnte es nicht. Albert Schweitzer konnte es nicht. Henri Dunant konnte es nicht. Niemand kann mit dem, was er gemacht hat, vor Gott bestehen. Vor etwa einem halben Jahr ist ein Onkel von mir verstorben. Und ich habe vor vielleicht einem Monat oder so meine Tante besucht, weil ich konnte nicht an die Beerdigung gehen. Ich war verhindert. Und da hat sie mir etwas Interessantes erzählt. Er war gläubig, der Onkel. Sie hat erzählt, dass der Seelsorger ihrer Gemeinde zu meinem Onkel gegangen ist und gesagt hat, gell, lieber Bruder, du hast doch so ein gutes Leben gelebt. Du hast so viel Gutes getan. Das sollte doch reichen für den Himmel. Das war eine Fangfrage. Und der Onkel hat gesagt, nein, das reicht nicht. Jesus reicht. Also er wollte sich versichern, stützt dieser Onkel sich auf das Richtige? Stützt er sich auf sein gutes Leben oder stützt er sich auf Christus? Und der Onkel hat die Prüfung bestanden. Amen. Das fand ich interessant, so Seelsorge zu machen oder herauszufinden, worauf stützt sich jemand. Ich habe einen Kittel, jetzt habe ich ihn nicht an, da habe ich zwei Fragezeichen. Ich wurde, glaube ich, das letzte Mal, als ich da war, gefragt, was das bedeutet. Und das sind die sogenannten diagnostischen Fragen aus dem Evangelisation-Explosivkurs. Ich glaube, er heißt heute anders, EE-Kurs. Zwei Fragen, die man Menschen stellen kann, um herauszufinden, wo sie stehen. Die erste Frage, bist du oder sind sie sicher, dass sie, wenn sie sterben, einmal im Himmel sein werden. Und da wird es Leute geben, die sagen ja, und andere, entweder interessiert es sie nicht oder sagen nein, ich bin nicht sicher, ich weiß nicht, ob ich gut genug gelebt habe. Das ist der Einstieg für ein evangelistisches Gespräch. Aber die zweite Frage ist eben auch wichtig. Warum bist du sicher, dass du einmal im Himmel sein wirst? Weil es gibt Menschen, die sind sicher, dass sie im Himmel sein werden, aber die stützen sich auf etwas ganz Falsches. Unser Hauskreis, oder der Hauskreis, den ich in Zernetz gründen durfte, der kam unter anderem dadurch zustande, dass einer der Gläubigen, der dort war, an einer Abdankung war, ein Ortspfarrer. Und der Ortspfarrer hat gepredigt, den Verstorbenen, hat gesagt, ja, er war getauft, er war konfirmiert und das reicht für den Himmel. Und dieser Bruder hat gemerkt, nein, das reicht nicht. Versteht ihr, es gibt Leute, die sind sicher, dass sie in den Himmel kommen, aber stützen sich auf etwas ganz Falsches. Deshalb sind beide Fragen wichtig. Bist du sicher, dass du im Himmel sein wirst? Zweitens, warum bist du sicher? Jesus Christus allein ist der, der die Verbindung zu Gott wiederhergestellt hat. Und der Heilige Geist kam an Pfingsten auf die Menschen und hat sie zu neuen, auf die Jünger Jesu und hat sie zu neuen Menschen gemacht. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Da hat die Neuwerdung, die Neuschöpfung, die Gott im Plan hat, die sich einmal in Offenbarung 21, 22 vollständig erfüllen wird, da hat sie begonnen. Sie beginnt in dir und in mir. Wenn unser Herz nicht verändert wird, was soll dann eine neue Schöpfung, wenn die Menschen genauso ihr eigenes Leben leben? Das ist nicht das, was sich Gott vorstellt. Und interessanterweise im 2. Korintherbrief an zwei Stellen, Kapitel 1, Vers 22 und 5, Vers 5, wird der Heilige Geist als Anzahlung bezeichnet. Der Heilige Geist ist wie eine Anzahlung. Eine Anzahlung macht man ja, weil man nachher den vollen Kaufpreis überweisen wird. Und dass der Käufer eine gewisse Sicherheit hat, ja, es kommt dann noch der Rest, oder? Und so sagt die Bibel, der Heilige Geist ist wie eine Anzahlung Gottes, dass sich die Erlösung, die Erneuerung auch unseres Leibes, die Erneuerung der Welt, dass sich das alles erfüllen wird. Der Heilige Geist ist die Anzahlung. Damit beginnt Gott, die Erde und den Himmel zu erneuern. Und wer bekommt den Heiligen Geist? Wer ist eine neue Schöpfung? Wer sich mit Gott versöhnen lässt. Brauche ich das überhaupt? Vielleicht hat es Menschen hier, die sagen, ja, ich habe keinen Krach mit Gott. Ich habe kein Problem mit Gott. Ich habe keinen Streit mit Gott. Aber vielleicht hat Gott ein Problem mit dir. Versöhnung braucht es ja, wo mindestens ein Teil ein Problem hat mit jemandem, oder? Du hast vielleicht kein Problem mit Gott, aber er hat ein Problem mit dir. In Jesaja lesen wir, dass unsere Sünden uns trennen vor Gott. Und der Heilige Geist hat die Aufgabe, so lesen wir das in Johannes 16, 8 und 9, den Menschen dafür zu öffnen, die Augen dafür zu öffnen, dass sie Sünder sind, dass sie Sünde haben. Das müssen keine groben Dinge sein, so aus menschlicher Sicht heraus. Aber wenn wir Jesus nicht unser volles Vertrauen schenken, dann ist das Sünde nach der Bibel. Gott nicht lieben von ganzem Herzen mit all seinen Kräften ist die größte Sünde, weil das ist das größte Gebot. Sich nicht für sein Wort interessieren, sein Wort unbeachtet lassen, das ist Sünde. Und wisst ihr, alle anderen Sünden, die es dann auch noch gibt, sei es im sexuellen Bereich oder sei es im materiellen Bereich, dass wir nur Geld scheffeln wollen, dass das Materielles einen wichtigen Stellenwert hat, das sind alles Konsequenzen davon, dass wir Gott nicht an erster Stelle haben, Gott nicht von ganzem Herzen lieben und ihm vertrauen. Der Heilige Geist öffnet uns auch die Augen dafür, wer Jesus ist. Ich staune manchmal, wenn ich auch gewisse Kommentare lese, bei denen ich annehmen muss, dass derjenige, der das geschrieben hat, gar nicht wiedergeboren ist. Ich staune manchmal, welche Erkenntnisse diese Leute haben. Und doch fehlt das Letzte, dass sie Jesus nicht als den Sohn Gottes erkennen, der gekommen ist, um auch für sie zu sterben. Der Heilige Geist will uns immer wieder, will uns Jesus ähnlicher machen. Er will auch bei uns, wenn wir Christen sind, Sünde aufdecken, will uns ermahnen. Vielleicht fällt dir einmal irgendein böses Wort und der Heilige Geist mahnt dich und sagt, Moment, das war nicht gut. Das ist nur seine leise Stimme, die manchmal zu uns spricht und uns darauf aufmerksam macht, wenn wir Dinge machen, die nicht in Ordnung sind. Um den Heiligen Geist darf man bitten. Wenn man nicht Christ ist, darf man darum bitten, Herr, schenke mir deinen Heiligen Geist, dass er mir die Augen öffnet für meine Sünde, dass ich erkenne, wer Jesus ist. Und wenn wir Christen sind, dann haben wir es immer wieder nötig, darum zu bitten, Herr, füll mich ganz. Das ist eines meiner Lieblingslieder, die wir gesungen haben. Herr, füll mich ganz, füll mich neu mit deinem Heiligen Geist. Es ist nicht so, wenn man Christ wird und den Heiligen Geist bekommen hat, wenn man Jesus in sein Leben eingeladen hat, dass man es dann hat. Der Heilige Geist möchte unser Leben immer wieder neu erfüllen. Wir sind immer wieder in Gefahr, dass wir unser Leben selbst bestimmen wollen. Pastor Ernst Modersohn, ein Pfarrer, Gemeinschaftspfarrer, ist 1948 gestorben, hat einmal einen Satz gesagt, den habe ich ganz am Anfang meines Dienstes gelesen und den habe ich nie vergessen. Er hat gesagt, wir brauchen nicht mehr Heiligen Geist, aber der Heilige Geist braucht mehr von uns. Erfüllung mit dem Heiligen Geist bedeutet, ich stelle mein Leben ganz Gott zur Verfügung. Ich habe das selbst einmal erlebt, bevor ich in den Dienst trat, wo ich gemerkt habe, ich habe Bereiche in meinem Leben, da ist er nicht Herr. Da lasse ich ihn nicht Herr sein. Da habe ich den Eindruck, das muss ich selbst in der Hand halten. Und ich habe da eine Erfahrung gemacht, die dann letztlich wahrscheinlich dazu geführt hat, dass ich von den Freien Missionsgemeinden berufen wurde, weil da war etwas Entscheidendes in meinem Leben passiert. Ich habe unter Tränen, habe ich Gott mein Leben ganz neu hingelegt und ich bin mit einer Freude erfüllt worden dort, wie ich sie seit meiner Bekehrung, und die lag damals etwa 15 Jahre zurück, nicht mehr erlebt hatte. Leute, das brauchen wir immer wieder, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Pfingsten, da sagt man, das sei die Geburt der Kirche. Ich denke, das ist zu wenig. Pfingsten, das war der Beginn der neuen Schöpfung. Da hat Gott begonnen, den Menschen neu zu machen, indem er seinen Heiligen Geist geschickt hat. Vielleicht haben wir heute Morgen zweierlei Zuhörer. Es gibt die einen, die mit Gott versöhnt sind, die sich als Sünder erkannt haben, die Jesus in ihr Herz eingeladen haben, der Sündlose, haben erkannt, dass Jesus unsere Sünden getragen hat. Und nochmals, da kann ich nur sagen, lasst euch mit dem Heiligen Geist erfüllen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so ehrlich sein darf, aber es ist vielleicht gut. Vielleicht könnt ihr etwas daraus lernen. Ich habe den Eindruck, seit ich nicht mehr vollzeitlich im Dienst stehe und nicht mehr ganz jeden Sonntag auf der Kanzel stehe, es sind immer noch viele Sonntage, wie wenn ich nicht mehr genügend herausgefordert werde. Vorher hatte ich jede Woche, mindestens am Samstagabend kam mir in den Sinn, spätestens dann, Herr, füll mich neu mit deinem Geist. Und wenn ich am Sonntag nicht predigen muss, hat das Gebet nicht diese Dringlichkeit. Und da merke ich, da muss ich etwas ändern. Ich habe es nötig, täglich zu beten, Herr, füll mich neu mit deinem Geist. Nicht nur dann, wenn ich etwas weitergeben muss und ich ganz besonders darauf angewiesen bin. Nein, auch im Alltag. Vielleicht haben wir Menschen da, die noch nicht versöhnt sind mit Gott, die den Heiligen Geist noch nicht haben. Und da kann ich nur ermutigen, bringt euer Leben, Jesus, mit all dem, was schiefgelaufen ist. Und in manchen Leben läuft ja extrem viel schief. Kommt zu Jesus mit eurem Leben. Sagt euch, was euch drückt, was ihr an Sünden habt, für die ihr Vergebung braucht. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und das kann man mit einem einfachen Gebet tun. Ich kann sagen, Herr, hier bin ich mit meinem ganzen Leben. Es tut mir leid, dass ich dich so lange nicht habe Herr sein lassen. Vergib mir. Ich vertraue darauf, dass Jesus, als er am Kreuz starb, auch für meine Sünde gestorben ist. Und schenk mir deinen Heiligen Geist. Wir wollen einen Moment still werden. Diejenigen, die mit Gott leben, dürfen bitten, Herr, füll mich neu mit deinem Geist. Und diejenigen, die noch nicht mit Gott leben, können sagen, Herr, hier bin ich. Wir wollen still sein.